Wer weiß, worüber ich heute predigen werde? Siehe, ich mache alles neu. Da bin ich immer noch dabei. Bei welchem Wort sind wir jetzt angekommen? Du kannst es zeigen, Jutta. Ja, ich habe ja hinten angefangen und heute ist das Wort Ich dran. Jetzt könnte ich mich aber vor der Predigt drücken, denn ich habe gesehen, im griechischen Urtext, da steht dieses Ich gar nicht explizit da. Da steht sozusagen nur, siehe, mache alles neu. Dazu muss man ein bisschen die alten Sprachen verstehen, dass da das Fürwort Ich indirekt in der Endung des Verbs drinsteckt. Wenn ich euch jetzt erzähle, bin gestern bei Tochter und Schwiegersohn gewesen, haben sich gefreut. Hast du verstanden? Nein, hast verstanden. Dann könnt ihr verstehen, was ich gesagt habe, ohne dass ich diese Fürwörter ich, du, er, sie verwendet habe. Und so ist es im Griechischen auch. Es steht also eigentlich nur da, siehe, mache alles neu. Und es ist klar, ich ist gemeint. Also setze ich mich jetzt wieder hin und das war's mit der Predigt für heute. Nein, ich habe mir gedacht, das Wort ist trotzdem gut und wichtig und im Deutschen steht es auch da. Also predigen wir darüber und ja, dann stellt sich doch irgendwie unmittelbar die Frage, ja, wer ist denn dieser Ich? Wer sagt denn das eigentlich? Siehe, ich mache alles neu. Und dazu schauen wir halt mal in den etwas größeren Zusammenhang dieses Verses. Ja, das steht im Buch der Offenbarung. Das besteht aus 22 Kapiteln. Und dieser Vers befindet sich hier ziemlich am Ende, 21 Vers 5. Der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Na gut, dann ist die nächste Frage, was ist das für ein Thron? Und wer sitzt da auf diesem Thron? Zum ersten Mal so explizit ist im Buch der Offenbarung in Kapitel 4 von einem Thron die Rede, also ganz da vorne. Da heißt es in einer längeren Passage, die wir uns gleich noch anschauen, siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und inmitten des Throns und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen, das zweite gleich einem jungen Stier, das dritte hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Mal so weit, da kriegen wir schon eine ziemlich gute Beschreibung von dem, der da auf dem Thron sitzt. Eine majestätische Szene irgendwie, ehrfurchtgebietend. Und diese vier Wesen hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, du, der du da auf dem Thron sitzt, bist heilig, wie wir es jetzt auch gerade gesungen haben. Und du bist Herr und du bist Gott und du bist Allmächtiger. Und du warst von Anfang an, du bist jetzt und du wirst kommen. Gott ist einfach immer überall da. Ja, und dann geht's weiter. Wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das heißt, da wird uns Gott auch als der Schöpfer aller Dinge vorgestellt und genau dafür wird er angebetet. Und obwohl diese 24 Ältesten selber auf 24 Thronen sitzen und goldene Siegeskränze haben, vor ihm, der da auf dem einen Thron sitzt, werfen sie sich nieder, legen ihre Siegesgrenze ab, beten ihn an. Er ist einfach der allmächtige Gott. Ja, und dann taucht dieser Thron immer wieder im Verlauf der Offenbarung mal so kurz auf, dass da mal eine Stimme vom Thron herkommt und dies und das. Ja, und dann unmittelbar vor unserem Jahreslosungsvers im Kapitel 20, ab Vers 11, heißt es dann wieder: Und ich sah einen großen weißen Thron und ich sah den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Eigenartige Formulierung, oder? Er sieht den Thron, der darauf sitzt, und vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Ich denke, ja, Himmel und Erde wollen vor ihm fliehen, weil sie irgendwie sein Angesicht nicht ertragen können, weil ihnen wahrscheinlich Schuld bewusst wird. Aber es gibt keinen Ort, wo sie hinfliehen können. Es wurde keine Stätte für sie gefunden. Das hat mich an Psalm 139 erinnert. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort wird deine Hand mich halten und deine Rechte mich fassen. Hier im Psalm 139 eher positiv, oder? Gott ist überall da, egal wo wir hingehen. Wir können nicht vor ihm fliehen, das hat Jona auch erlebt, wenn wir vor kurzem gehört haben. Hier denke ich, der Psalmist meint es irgendwie positiv und tröstlich, egal wo ich hingehe, du bist immer da, Halleluja. Aber da in der Offenbarung, ja, die Erde entfloh und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden, das klingt für mich eher bedrohlich. Und erinnert mich dann wiederum an eine weitere Stelle, in Offenbarung 6, Kapitel 6, werden die sogenannten sechs von den sieben Siegeln geöffnet. Und beim sechsten Siegel wird dann beschrieben, die Sonne wird schwarz, der Mond wird rot wie Blut, die Sterne des Himmels fallen auf die Erde, wie ein Feigenbaum von einem starken Wind geschüttelt wird. Der Himmel wird zusammengerollt wie eine Buchrolle. Jede Insel und jeder Berg wird von seiner Stelle gerückt. Also es ist das Ende der Dinge. Himmel und Erde vergehen oder sind im Begriff zu vergehen. Und dann heißt da ab Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Ja, auch hier ist wieder eben die Rede von dem, der auf dem Thron sitzt, und die Menschen wünschen sich, dass die Berge und die Felsen auf sie fallen mögen, nur um sie vor seinem Angesicht zu verbergen. Was muss das für ein gewaltiger und ehrfurchtgebietender Gott sein? Ja, und letztlich geht es hier und hier um das Gleiche. Ich habe hier gerade schon gesagt, es ist irgendwie das Ende der Dinge, Himmel und Erde vergehen. Ja, und der große Tag des Zorns ist gekommen. Gott wird Gericht halten, das, was man so als jüngstes Gericht bezeichnet. Und hier im Kapitel 20, wenn man weiterliest, geht es genau um das Gleiche. Dann heißt es nämlich, der auf dem Thron saß, und dann stehen alle Toten vor diesem Thron. Alle Toten sind versammelt und es wird Gericht gehalten. Bücher werden geöffnet, das Buch des Lebens. Und jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, wird in einen Feuersee geworfen, in den zuvor schon das Tier aus der Offenbarung geworfen wurde und das andere Tier, sein falscher Prophet. Und der Satan, der Teufel wurde da reingeworfen und schließlich auch der Tod, die ewige Verdammnis. Ja, was sagt uns das jetzt alles? Gott wird Gericht halten am Ende der Zeiten. Das ist irgendwie bedrohlich, oder? Ja, und andererseits glaube ich, wenn man die Offenbarung richtig versteht, dass das genau aber auch eine tröstliche Aussage ist. Es geht in der Offenbarung nicht in erster Linie darum, uns einen detaillierten Endzeitfahrplan zu geben. Wann genau wird jetzt das tausendjährige Reich sein und wann wird diese Trübsalzeit sein und ist die Entrückung vorher oder nachher, darüber kann man endlos diskutieren. Ich glaube, dass es darum gar nicht wirklich geht, sondern Christen auf der ganzen Welt zu trösten und zu ermutigen, haltet durch, auch wenn ihr wegen eures Glaubens Ungerechtigkeit und Verfolgung erleidet. Gebt nicht auf. Eines Tages wird Gott all das Unrecht, das ihr erdulden müsst, nämlich sühnen. Es wird nicht ungesühnt bleiben. Okay? Es geht in der Offenbarung immer wieder eben auch um Bedrängnis und Verfolgung. Und in den Sendschreiben heißt es dann immer wieder, wer überwindet und wer bis zum Ende festhält. Und das ist die Botschaft, die Gott uns da, denke ich, durch den Johannes geben will. Festzuhalten, nicht aufzugeben. Eines Tages werden wir dann nämlich auch belohnt dafür. Ja, und die, die bis zum Schluss einfach nicht Gott die Ehre geben wollen und vielleicht für all dieses Unrecht verantwortlich sind, ja, die werden dann vor diesem Thron stehen und sie werden gerichtet werden. In Kapitel 19 wird da von der sogenannten Hure Babylon gesprochen und dann heißt es, und Gott hat die große Hure gerichtet und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und jetzt wieder hier, ein Vers vorher, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, also von denen, die eben zu ihm gehören. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, unser Gott, er sitzt auf dem Thron, er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird am Schluss alles neu machen und dann ist all das Schlimme hier vergessen und vergangen. Ja, dieser richtende Gott, vor dem die Erde entflieht und der Himmel, ist natürlich nur ein Aspekt, eine Facette unseres Gottes. Er wurde da ja vorhin auch mit Edelsteinen verglichen. Ja, und Edelsteine haben viele Facetten. Und deswegen jetzt einfach sozusagen noch genau die gegenüberliegende Facette, die ist, denke ich, auch wichtig, ganz wichtig. Schauen wir kurz in Lukas 23 rein. Ich habe es jetzt nicht auf der Folie, aber es geht um die Kreuzigung Jesu. Er hängt am Kreuz und links und rechts von ihm hängen zwei Räuber. Und einer von ihnen verspottet ihn und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch jetzt vom Kreuz runter und hilf uns auch. Und der andere ermahnt ihn aber deswegen und sagt, hey, wir beide hängen hier zurecht. Wir haben Schlimmes getan. Wir kriegen jetzt genau die Strafe, die wir verdient haben. Aber er hier, Jesus, er hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt eben dieser eine, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Halleluja. Der eine hat erkannt und offenbar auch bereut, dass er Unrecht getan hat, der andere nicht. Und deshalb konnte Jesus dem einen auch sofort vergeben und ihm versprechen, dass er mit ihm ins Paradies kommen wird. Okay? Einfach nur dieser Akt der Buße hat ausgereicht, um sozusagen die ganze Schuld, die er vielleicht sein Leben lang auf sich geladen hat, zu tilgen. Und dass Jesus sagt, ja, komm, ich freue mich, mit dir ins Paradies zu gehen. Ja, oder nochmal Jona und Ninive, von dem wir ja jetzt schon zweimal vor kurzem gehört haben. In Kapitel 3, Vers 10 im Buch Jona heißt dann, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gottes Herzenswunsch ist nie das Gericht. Er wird am Schluss Gericht halten, aber es ist nie sein Herzenswunsch. Er will immer, dass Sünder Buße tun, von ihren bösen Wegen umkehren, damit er ihnen vergeben kann. Wir hatten vorhin dieses Lied gesungen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst alle meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Der Text ist nach Micha 7. Gott liebt es, gnädig zu sein. Das liebt er. Ja, und welche Geschichte könnte das besser zum Ausdruck bringen als das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Das eigentlich besser das Gleichnis vom barmherzigen Vater heißen sollte. Ich habe es euch auch mal ganz mitgebracht. Schauen wir einfach, was sind hier sozusagen so die entscheidenden Schritte, die da passieren. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Peng, oder? Das ist eine Unverschämtheit, zu dem Vater, der noch lebt, zu sagen, das heißt auf Neudeutsch, hey Alter, du bist für mich gestorben, schieb mal die Kohle rüber, oder? Er erklärt ihn damit eigentlich für tot. Und er teilte ihnen die Habe. Scheinbar keine Strafpredigt, und was fällt dir ein? Er teilte ihnen die Habe. Na so, du meinst, der andere kriegt es dann auch schon, okay. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Ja, er spürt ganz deutlich sozusagen die Folgen von Sünde und Ungehorsam. Er hat sich da selber reingeritten, ja, und jetzt steckt er eben in der Scheiße, und zwar ganz tief. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt, er hat es erkannt, er tut Buße, er erkennt seine Buße. Er nimmt sich vor, das jetzt auch seinem Vater zu sagen: Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Früher als Sohn zu Hause, da durfte er den Tagelöhnern anschaffen. Mach mal dies, mach mal jenes. Jetzt will er selber ein Tagelöhner sein und setzt sich damit womöglich auch dem Spott der anderen aus, die dann sagen: Ah, okay, ja. Der Sohn, aha, jetzt ist er auch ein Tagelöhner. Naja, okay. Wo waren wir? Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Es ist einfach immer wieder anrührend. Als er noch fern war, das heißt, der Vater hält Ausschau. Er hat ihn nicht vergessen und abgeschrieben, er hält Ausschau nach ihm, und schon von Weitem sieht er, dass er kommt, und er wurde innerlich bewegt. Er freut sich einfach bereits jetzt, dass sein Sohn offenbar zurückkommt, lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Weiter kommt er gar nicht, das mit den Tagelöhnern kann er gar nicht mehr loswerden. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Der Vater nimmt ihn also sofort wieder ohne Vorbehalte auf, und zwar auch als seinen Sohn, indem er ihm eben auch wieder einen Ring an den Finger steckt, sozusagen als Zeichen. Ja, und das ist einfach, finde ich, immer wieder neu bewegend, obwohl man die Geschichte ja bestimmt schon 100-mal gehört hat. Ja, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Er feiert ein Freudenfest. Warum? Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Ja, für den Vater war er ein Stück weit tot. Wir waren tot in der Sünde und sind lebendig geworden, indem wir Buße getan haben und zu ihm zurückgekommen sind. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Den zweiten Teil des Gleichnisses habe ich jetzt weggelassen, wo es um den zweiten verlorenen Sohn geht, der sich da nicht freuen kann. Einfach das hier. Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und es gibt ein Freudenfest im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Ja nun, wer ist nun der, der da auf dem Thron sitzt und sagt: Siehe, ich mache alles neu? Jetzt haben wir verschiedene Aspekte, also zwei Aspekte letztlich gesehen. Einerseits eben der, der auf dem Thron sitzt, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden, der am Schluss Gericht hält und da in diesen Feuersee wirft. Und andererseits, derselbe Gott ist der barmherzige Vater, der innerlich bewegt wird, als er seinen reumütigen Sohn schon von Ferne kommen sieht und ihm überschwänglich um den Hals fällt. Er ist auch der, von dem es in Johannes 3,16 heißt: So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes eigentliches Ziel und sein eigentlicher Wunsch. Ja, und mir ist aber selber durch die Vorbereitung dieser Predigt bewusst geworden, dass das eben auch nur eine Facette ist und wir sollten die andere auch im Blick haben. Unser Gott ist jetzt nicht nur der kuschelige, liebe Papa, er ist gleichzeitig eben dieser ehrfurchtgebietende Gott, der am Schluss auch Gericht halten wird. Das macht ihn so einzigartig, aber natürlich auch irgendwie für uns unbegreiflich, oder? Wie er diese unterschiedlichen Dinge einfach in sich vereinen kann. Es war vorhin irgendein Lied, wo ich auch gedacht habe, da kommt das so zum Ausdruck, aber ich weiß es nicht mehr, welches jetzt genau war. Von daher denke ich, es ist gut, es ist immer gut, die ganze biblische Botschaft im Blick zu haben und nicht immer nur das eine oder das andere, damit wir einfach ein ausgewogenes Bild haben. Ja, und zum Schluss ein allerletzter Vers aus der Offenbarung. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm, also Jesus, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.